ARD.
Er hat es wieder getan. Bevorzugt dann, wenn Russlands Machthaber Wladimir Putin dringend ein Signal der Stärke auszusenden gedenkt, streift er sich eine Tarnfleckuniform über. Das tat er zum Beispiel Ende Oktober, als er der Weltöffentlichkeit die nukleargetriebene, angebliche Wunderrakete Sturmvogel präsentierte. Und auch jetzt wieder war der Griff in den Kleiderschrank Putins ganz sicher nicht vom Zufall geleitet, als sich der Kremlherrscher von seinen Generälen über Erfolge an der Front und die, so jedenfalls die russische Darstellung, vollständige Einnahme der seit mehr als 1,5 Jahren umkämpften Stadt Pokrowsk im Donbass berichten ließ.
Основных задач, которые стоят перед нами и были поставлены изначально при начале специальной военной операции.
Dies wird sicherstellen, dass wir nach und nach all unsere Ziele erreichen, die wir zu Beginn der militärischen Spezialoperation gesetzt haben, so Putin wörtlich, an einem Schreibtisch sitzend und hin und wieder fast beiläufig Papier von links nach rechts bewegend. Die Ukraine übrigens ließ erklären, sie halte weiter ein Teil von Pokrowsk. Dieses Video jedenfalls wurde pünktlich an diesem Montag, also am Vorabend des erwarteten Besuchs aus den USA, veröffentlicht. Denn es war ein Treffen mit dem Trump-Gesandten Steve Witkoff geplant, der begleitet werden sollte auch von Jared Kushner, Fondsmanager und Trump-Schwiegersohn. Die Kreml-Botschaft dahinter dürfte klar sein: Unsere Armee ist unaufhaltsam, Russland ist stark, die Ukraine ist schwach. Und wenn die Ukraine oder andere Verhandler sich nicht auf die Kreml-Bedingungen einlassen, dann erreicht Russland seine Ziele militärisch. Und an diesen Zielen, Wortlaut Putin, haben wir eben gehört, hat sich nicht das Geringste geändert. Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Rebecca Barth und melde mich direkt aus Kiew. Heute ist Dienstag, der 2. Dezember. Wir zeichnen diesen Podcast auf um 11.30 Uhr.
Und ich freue mich sehr, Rebecca, dich ausgerechnet heute hier an meiner Seite zu haben, auch wenn wir weit voneinander entfernt sitzen. Denn es gibt ja viel zu besprechen, worauf der direkte Blick von dir als Korrespondentin aus der Ukraine unerlässlich ist. Da ist die noch immer mehr als schwelende Korruptionsaffäre, die möglicherweise die Verhandlungsposition des ukrainischen Präsidenten Selenskyj schwächt. Wir haben den Kampf um den Donbass und die Frage, was passiert da eigentlich genau in und um Pokrowsk. Und wir haben natürlich die sogenannten Friedensverhandlungen, die ukrainische Delegation in Florida, Trump-Unterhändler Witkoff in Moskau, Selenskyj in Paris. Es geht kreuz und quer durch Europa und eben auch über den Atlantik. Man kommt fast kaum noch hinterher mit dem Reisen. Aber ist das wirklich eine Reiseroute hin zu einem dauerhaften Frieden? Deshalb an dich, Rebecca, erstmal die Frage, wenn du in Anführungsstrichen mit normalen Ukrainerinnen und Ukrainern sprichst oder auch mit denen, die an der Front kämpfen und die Ukraine verteidigen, wie viel Vertrauen haben die Menschen, dass die Verhandlungen wirklich zu irgendetwas führen?
Ich würde sagen, der Wunsch nach Frieden ist sehr, sehr, sehr groß hier in der Ukraine, aber die Hoffnung ist sehr klein. Aber du hast es schon gesagt, die Situation aktuell ist durchaus unübersichtlich auf vielen verschiedenen Ebenen, an der Front, im diplomatischen Feld. Und auch hier in der Ukraine sind die Perspektiven und die Zusammenhänge auch immer sehr komplex und unterschiedlich. Und deswegen freue ich mich, heute auch bei euch zu sein und hoffe, dass wir das vielleicht Step by Step ein bisschen aufdröseln können. Denn natürlich sind die Menschen hier furchtbar müde, furchtbar erschöpft. Sie wünschen sich seit nun fast 4 Jahren, dass dieser Krieg am besten morgen endet. Gleichzeitig, wenn man mit Soldaten spricht, dann merkt man doch sehr stark, dass das, worüber wir beide jetzt auch gerade sprechen, die Medienberichterstattung, das, worüber in Kiew diskutiert hat, so weit weg ist von deren Lebensrealität, von deren Sorgen, von dem, womit die sich tagtäglich beschäftigen. Da geht es eben um das Praktische, ne? Da geht es darum, den Tag zu überleben, dass die Kameraden überleben. Und viele von diesen diplomatischen Bemühungen spielen für sehr viele Soldaten tatsächlich eine ganz untergeordnete Rolle. Aber was ich da immer wieder in Gesprächen raushöre, ist natürlich der Wunsch, nach Hause zu kommen, so schnell wie möglich, aber gleichzeitig doch eine sehr feste Überzeugung, dass Russland keinen Frieden möchte, dass dieser Krieg noch lange dauern wird und dass Russland auch nur die Sprache der Gewalt versteht.
Dann lass uns das doch ruhig mal, so wie du sagst, Schritt für Schritt durchgehen. Zuständig für die Verhandlungen ist ja die ukrainische Regierung. Die will, es gab ja auch schon verschiedene Angebote für einen Waffenstillstand. Es gab auch das Angebot, die Frontlinien mal einzufrieren, schon seit längerem. Gibt es denn von Regierungsseite aus deiner Sicht Hoffnung, dass so etwas wie ein Waffenstillstand oder ein Ende der Kampfhandlungen überhaupt möglich ist?
Wenn ich verstehe, die diplomatischen Bemühungen auf ukrainischer Seite gerade vor allem so, dass man versucht, erstmal nicht übergangen zu werden, dass man versucht, eine Stimme mit am Tisch zu bleiben, dass man versucht, mit den Europäern eine gemeinsame Position zu entwickeln. Wobei, ich denke, wir können schon feststellen, die Art und Weise, wie Europa überrascht wurde von diesem sogenannten 28-Punkte-Plan, offenbart ja auch eine strategische Schwäche der Europäer. Also dass nach all dem, was wir in diesem Jahr schon erlebt haben, angefangen von diesem unsäglichen Moment im Oval Office zwischen Zelensky und Trump, über das Treffen Trump-Putin in Alaska, dass es nach wie vor sozusagen möglich ist, die Europäer so kalt zu erwischen, so zu übergehen. Und dass man dann wieder in diese Hektik verfällt, man telefoniert sehr schnell miteinander und versucht eine Gegenposition zu entwerfen, die sofort aus dem Kreml abgewatscht wird, zeigt ja, dass man kein Faktor ist tatsächlich. Und die Ukrainer versuchen natürlich alles in ihrer Macht Stehende zu tun, aber die Situation für die Ukraine ist gerade wirklich maximal schwierig. Also der Druck ist enorm auf allen Bereichen. Also wir haben einmal diesen diplomatischen, wo man übergangen wird, wo man, wie Trump sagte, die Karten eben nicht in der Hand hat. Man hat die Lage an der Front, die wirklich, wirklich schwierig ist. Man hat eine unglaublich müde Gesellschaft. Man hat einen innenpolitischen, massiven Korruptionsskandal, der sich auf die Müdigkeit der Bevölkerung noch weiter auswirkt. Und das alles führt natürlich zu der Frage, wie lange kann man dem noch standhalten? Und wie lange will man dem auch noch standhalten? Und da sehen wir, kommen gerade eine ganze Reihe von Problemen, die auch hausgemacht sind, zusammen und die jetzt sehr schnell gelöst werden müssen. Und die Frage ist halt, schafft man das? Oder wird man von den Ereignissen sozusagen überrollt? Und ich muss in letzter Zeit immer sehr viel, wir haben mal ein Interview mit einer Frau in Kramatorsk geführt, im Osten der Ukraine. Und dann sagte sie, er hat angespielt auf diese einst der amerikanische Idee Boiling the Frog, falls du dich noch dran erinnerst.
Ja, ich erinnere mich, ja. Ne, und man gibt der Ukraine immer nur so viel, wie sie gerade zum Überleben irgendwie benötigt, aber auch nicht so, dass sie irgendwie in der Lage wäre, diesen Krieg zu gewinnen, so ungefähr. Ne?
Genau, aber ja mit dem Ziel, dass die Russen nicht merken, dass sie gekocht werden, sondern sozusagen abgenutzt werden. Das hat natürlich nicht funktioniert. Auf jeden Fall sagte diese Frau dann zu uns, was ist denn, wenn wir der Frosch sind? Und wenn wir nicht merken, wann dieser Punkt kommt, wo man hätte abspringen müssen. Und ich muss da, das ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber ich musste in letzter Zeit sehr viel dran denken. Und vielleicht beschreibt das auch so ein bisschen die Stimmung, in der man gerade ist, weil die Probleme sind schon enorm und die eigenen Handlungsmöglichkeiten relativ gering.
Wenn man sich den 28-Punkte-Plan, also den originalen Plan anschaut, dann könnte man tatsächlich, denke ich, auf die Idee kommen. Wir gucken gleich nochmal auf die innenpolitischen Probleme auch der Ukraine. Du hast die Europäer angesprochen. Das war ja schon eine bittere Erkenntnis unserer letzten Folge mit Stefan und mir, dass die Europäer eigentlich immer erst im Nachhinein aktiv werden, weil sie vorher übergangen werden und auch nicht das militärische, machtpolitische Gewicht bislang offenbar besitzen, dass sie da ein Faktor wären. Auch das lassen wir noch mal kurz außen vor, aber um es noch mal einen Tick positiv zu wenden, aus Florida, also wo ja jetzt die Verhandlungsteams der USA und der Ukraine zusammensaßen, gab es ja jetzt erstmal positive Signale, verkündet zum Beispiel von US-Außenminister Marco Rubio.
Wir hatten erneut eine sehr produktive Sitzung, die an Genf anknüpfte. Unser Ziel ist es, nicht nur den Krieg zu beenden. Wir wollen der Ukraine auch helfen, für immer sicher zu sein, sodass sie niemals mehr eine Invasion fürchten muss. Und wir wollen, dass für die Ukraine eine Zeit des Wohlstands beginnt.
Der US-Außenminister klingt damit ja so ganz anders als Steve Witkoff, der sich ja gerade nach den jüngsten Enthüllungen, Vorwürfen erwehren muss, eher die Interessen Russlands zu vertreten. Aber Rebecca, wie realistisch ist das, dass die Ukraine wirklich Garantien erhält, die einen russischen Angriff, einen neuen russischen Angriff verhindern würden? Also wie positiv bewertest du das, was da aus Florida zu uns gedrungen ist?
Ja, wir wissen ja noch überhaupt nicht so viel. Also wir haben gesehen, und aus meiner Sicht wirkte das abgestimmt, denn die Ukrainer haben sich ähnlich geäußert, produktive Gespräche, es liegt noch viel Arbeit vor uns, aber an sich war das alles sehr konstruktiv. Details kennen wir aber nicht, also wir wissen nicht, womit wir es genau zu tun haben. Ich werde sehr hellhörig mittlerweile, wenn von einer, jetzt hätte ich fast gesagt blühende Landschaften, aber von so einer prosperierenden Ukraine gesprochen wird, vor allem mit Hintergrund dieses ursprünglichen 28-Punkte-Plans. Vielleicht können wir da nachher auch nochmal wieder drauf eingehen. Was jetzt die Sicherheitsgarantien angeht, im Endeffekt ist das ja dieser Friedenssicherheitsgarantienkomplex, die Quadratur des Kreises, über die wir seit Beginn des russischen Überfalls reden und der sehr schwierig aufzulösen ist. Wenn wir uns noch einmal vor Augen führen, was sind die russischen Kriegsziele, also die Sicherheitsordnung in Europa zu den eigenen Gunsten zu verändern, praktisch in Einflusssphären Europa aufzuteilen und die Ukraine als souveränen Staat zu vernichten und das mittels traditioneller Kriegsführung, hybrider Kriegsführung, wirtschaftlicher Abhängigkeit, politischem Druck und auf der anderen Seite ein Europa, das sich entschlossen hat für die Position, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass mit Gewalt die Grenzen verschoben werden. Wir wollen nicht, dass die Sicherheitsstruktur Europas verändert wird. Aber wir wollen auch eben nicht in einen militärischen Konflikt mit Russland, was ja sehr verständlich ist. Und Russland das aber weiß und ja seit Jahren damit spielt und das ausnutzt. Und Russland hat diesen Krieg nun einmal begonnen. Er ist da. Und Russland weiß, dass die Ukraine schwächer ist. Zumindest auf lange Sicht. Und solange Europa oder andere Verbündete der Ukrainer nicht glaubhaft abschrecken können, und mir fällt tatsächlich keine andere Alternative ein, als das Risiko eingehen zu müssen, ohne das zu wollen natürlich, aber wenn du abschrecken willst, dann musst du das Risiko eingehen, tatsächlich in einen militärischen Konflikt zu geraten mit einer Atommacht. Und das will natürlich niemand. Logisch. Und das weiß Russland. Und solange du das nicht aufgelöst hast, und an diesem Punkt sind wir seit Jahren, und ich habe bisher kaum Ideen gehört oder keine Ideen gehört, die in der Praxis tatsächlich funktionieren. Interessensausgleich funktioniert nicht, wenn das Interesse auf der einen Seite ist, wir wollen diesen Staat vernichten, und auf der anderen Seite die Ukraine sagt, wir wollen aber das nicht. Wir hätten gerne unsere Souveränität. Das ist sehr, sehr frustrierend. Und wenn wir versuchen, das ein bisschen positiv zu denken, dann wäre ich sehr daran interessiert, was passieren würde, wenn tatsächlich Europa einmal vor die Ereignisse kommen würde. Nicht, wie wir es zuletzt erneut beobachtet haben, dass man sich treiben lässt von den Ereignissen, sondern dass man tatsächlich eine eigene, von Amerika unabhängige Strategie und Position hat, langfristig, und damit dann auch wieder Einfluss erlangt. Denn im Endeffekt muss man ja feststellen, dieser Krieg findet auf dem europäischen Kontinent statt. Es ist unser Problem.
Völlig klar. Die USA pochen ja eigentlich auch darauf, dass die Europäer da mehr tun. Ich gebe dir recht, Sicherheitsgarantien sind ein Thema, das bislang immer so vage geblieben ist, dass die Ukraine sich da eigentlich auf nichts wirklich verlassen konnte. Also klar, die sicherste Sicherheitsgarantie wäre irgendwie NATO-Beitritt. Das wollen aber die USA nicht. Und es gibt auch andere europäische Staaten, die das nicht wollen. Und dann gab es ja mal Pläne, dass eine Koalition der Willigen da auch Truppen nach einem Waffenstillstand in die Ukraine zur Absicherung dieser Feuerpause tatsächlich in die Ukraine schickt. Aber alles sehr, sehr unausgereift. Deutschland hatte sich da nie klar positioniert, ob sie daran teilnehmen würden oder nicht. Äußerst schwierig.
Die Debatte hier in der Ukraine ist eigentlich schon zumindest in Teilen der Gesellschaft weiter, vor allem in den Militärkreisen. Und die sind durchaus ja eine gesellschaftspolitische Macht, mit denen durchaus zu rechnen ist, sollte dieser Krieg irgendwann vorbei sein. Valery Saluzhny, der ehemalige Oberkommandierende der Streitkräfte, mittlerweile Botschafter in London, hat einen Kommentar geschrieben, unter anderem in ukrainischen Medien, wo er als eine Sicherheitsgarantie unter anderem die atomare Aufrüstung der Ukraine beziehungsweise die Stationierung von Atomwaffen in der Ukraine nannte. Und ein anderer Diskurs, den ich hier sehr häufig höre von vor allem ukrainischen Soldaten, ist eben die Stärke der eigenen Truppen. Also eine starke Militarisierung, eine militarisierte Gesellschaft. Und das, denke ich, muss man auch beachten, wenn man aus europäischer Perspektive auf die Ukraine schaut, was für eine Gesellschaft wird hier unter diesen Kriegsbedingungen doch geformt. Denn darin liegt ja auch ein zukünftiges Konfliktpotenzial mit einer sehr militarisierten Gesellschaft, die schwerst traumatisiert ist und auch weiterhin ja mit diesem Trauma und dieser Angst lebt, überfallen zu werden und gleichzeitig eben merkt, zumindest aus ukrainischer Sicht, dass Europa zögerlich ist, dass Europa ängstlich ist. Denn aus ukrainischer Sicht ist natürlich die Angst vor einem militärischen Konflikt mit Russland nicht mehr so gegeben, weil der ja einfach seit fast 4 Jahren da ist. Das, wovor Europa Angst hat, ist für die Ukrainer kein Thema, weil damit leben sie ja schon jeden Tag.
Und das ja trotz immer wieder neuer Stimmen aus Europa, auch aus Deutschland, dass die Ukraine sozusagen unsere Freiheit und unsere Werte verteidigt. Noch einmal zurück zu den Gesprächen zur Beendigung der Kampfhandlung. Nochmal als Nachtrag, Marco Rubio, der US-Außenminister, lässt sich beim NATO-Außenministertreffen in Brüssel an diesem Dienstag übrigens vertreten. Ich sage das nur deshalb, weil es äußerst ungewöhnlich ist und natürlich Kritiker Nahrung gibt. Die USA würden sich zunehmend aus dem NATO-Bündnis zurückziehen, was, Rebecca, das wäre dann die Klammer, auch ein Mitgrund dafür sein könnte, dass die Europäer weiter zögerlich sind, weil sie sich eben nicht sicher sein können, wie weit die USA sie wirklich in Zukunft noch verteidigen. Lass uns noch ganz kurz über die Verhandlungen in Moskau selbst vielleicht sprechen. Trump-Unterhändler Witkoff ist ja in Moskau, hat auch mit den Ukrainern in Florida beisammengesessen. Aber er ist ja kein unbeschriebenes Blatt. Es gab diese Unterhüllung, dass er die russische Seite gebrieft oder gecoacht habe, wie man am besten mit Trump umzugehen habe. Hat der denn aus ukrainischer Sicht eigentlich jegliche Neutralität in Anführungsstrichen verspielt? Also ist er glaubwürdig aus ukrainischer Sicht?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist eine sehr unbeliebte Person hier in der Ukraine. Man empfindet ihn ja tatsächlich als jemanden, der auf der einen Seite russische Interessen vertritt beziehungsweise sich in der Trump-Administration dafür einsetzt und gleichzeitig amerikanische wirtschaftliche Interessen. Und das finde ich doch sehr interessant, wenn wir uns anschauen, wer da in den vergangenen Tagen zusammengesessen hat, also Witkoff, Kushner, Kirill Dmitriev. Das sind alles Leute, die zumindest auf amerikanischer Seite über eher wenig politische Erfahrung, vor allem bei Steve Witkoff, verfügen, aber eben Investoren sind, Unternehmer sind. Kirill Dmitriev auch ein Investmentbanker. Und bei Kushner und Dmitriev ist es ja so, dass die beide schon, beziehungsweise Kushner wurde mal 2017, war er Teil von FBI-Ermittlungen wegen seiner Russland-Kontakte. Da scheint es doch sehr stark so zu sein, als würden zumindest Teile von Trumps Umfeld ihre politische Macht für wirtschaftliche, unternehmerische Zwecke ausnutzen. Kirill Dmitriev soll laut dem Mueller Report, dieser Untersuchung damals zu Trumps erster Amtszeit, auch schon Teil von Treffen auf den Seychellen gewesen sein, wo es angeblich, so zumindest der Verdacht in dem Report, um verdeckte Gesprächskanäle zwischen der damaligen, der ersten Trump-Administration und der russischen Regierung gegangen sei. Also wir erleben da Unternehmer, die versuchen im Endeffekt, so scheint es mir zumindest, Geschäfte miteinander zu machen, also ihre politische Macht für Geschäftsbeziehungen auszunutzen, beziehungsweise Oligarchie nach russischem Vorbild. Und das scheint mir doch sehr logisch, wenn wir uns dann auch diesen ersten 28-Punkte-Plan anschauen, der viele verschiedene Themen anspricht, aber relativ detailliert ja dann doch im Bereich eben der wirtschaftlichen Verflechtungen ist. Und es soll ein Win-Win für alle sein, beziehungsweise für die USA und Russland. Und es geht im Endeffekt um die Ausbeutung der Ukraine und um wirtschaftliche russische und amerikanische wirtschaftliche Interessen. Die wollen hier Profit machen. Und das sind sozusagen die Die Vorzeichen, unter denen man jetzt hier über einen sogenannten Frieden spricht, und aus dem Grund empfinden das die Ukrainer ja eben auch als praktische Aufforderung zur Kapitulation, nicht nur, weil sie sich aus ihren Gebieten zurückziehen sollen.
Und deshalb sprichst du auch ungerne von Friedensverhandlungen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ich finde es wirklich, wirklich schwierig, journalistisch einzuordnen, was wir gerade erleben, weil das so schnell, undurchsichtig und auch absurd ist. Und man gewöhnt sich ja an die Absurdität teilweise. Also deswegen finde ich es so wichtig, manchmal zurückzuschauen, wer spricht da mit wem über was. Also Unternehmer auf amerikanischer Seite praktisch kaum mit diplomatischer Erfahrung treffen auf einen russischen Apparat voller Profis und Geheimdienstler, die das seit Jahrzehnten machen, wo wirtschaftliche Verflechtungen einfach Teil der Politik sind und versuchen, den größten Krieg in Europa langfristig zu beenden, über den seit 2014 Profis wie Angela Merkel und so viele andere verhandelt haben. Und man hat es nicht geschafft, diesen Krieg zu beenden, zu einem dauerhaften Frieden zu kommen. Und die sollen es jetzt lösen. Mit einem Win-Win für alle, weil es ja angeblich so einfach ist. Und dann hat man eben in der Berichterstattung dieses Wort Friedensplan und das wird überall verbreitet, sodass auch wir hier, ich und meine Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland von unseren Bekannten gefragt werden, Frieden steht jetzt vor der Tür und sind das denn ernstzunehmende Gespräche? Und ich finde das ganz schwierig, weil auch die Medienberichterstattung so eine Maschinerie ist, die du kaum aufgehalten bekommst. Und ich befürchte einfach, dass da Hoffnungen geweckt werden, die vielleicht so gar nicht da sind.
Ja, ich höre deine Frustration daraus. Lass mich doch die Frage aller Fragen nochmal stellen. Ich entnehme dem, und es ist ja offensichtlich, dass teilweise die US-Seite auch in den letzten Monaten auch öffentlich vorgeführt wurde von der russischen. Wie weit sind wir entfernt aus deiner Sicht von einem echten Frieden?
Ich kann es wirklich gar nicht einschätzen, muss ich sagen. Also ich habe, aber das basiert nicht auf Fakten, sondern auf meinem Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl sagt, es könnte tatsächlich im nächsten Jahr ein Moment eintreten, in dem man zumindest einen Waffenstillstand hinbekommen könnte. Aber nicht, weil so gut verhandelt wurde, sondern weil die Ukraine schwach ist. Ich persönlich habe den Eindruck, dass auch die Regierung händeringend einen Ausweg sucht, einen, der keinem Selbstmord gleicht. Weil man weiß, dass man wirklich am Rand ist, langsam aber sicher. Also wir haben ja auch so ein Thema, was ich hier auch schon mehrmals angesprochen habe, das große Personalproblem der Ukraine. Und das ist wirklich, wirklich massiv. Es gibt jetzt gerade eine Recherche von Reuters, die das Problem nochmal am Beispiel von 11 jungen Männern zeigt, die sich gemeldet haben. Es gab Anfang des Jahres so eine Kampagne für 18- bis 24-Jährige. Junge Männer, die eigentlich nicht eingezogen werden, denen hat man dann, da wollte man Anreize schaffen, die sollten bessere Verträge bekommen. Diese Kampagne war schon nicht sonderlich erfolgreich, aber ein paar haben sich gemeldet und Reuters hat die Schicksale von 11 dieser jungen Männern versucht nachzurecherchieren und nach wenigen Monaten kämpft keiner von denen mehr. Reuters konnte recherchieren, 4 von denen wurden verletzt, verwundet, 3 sind im Kampfgeschehen vermisst, also höchstwahrscheinlich in Kriegsgefangenschaft oder getötet worden. 2 sind geflohen, desertiert. 1 ist krank geworden und 1 hat sich umgebracht. Und das innerhalb von wenigen Monaten. Und das zeigt exemplarisch doch das große, große, große Personal-Ressourcenproblem, was nur schlechter wird. Und da gibt es zum aktuellen Zeitpunkt keine Lösung. Und die große Frage ist einfach, die Ukraine hat so viele interne Probleme. Schafft es die Regierung jetzt, auch im Zuge der Entlassung von Andriy Yermak, wirklich einen Neustart hinzulegen? Das ist ein bisschen die Hoffnung, die manche haben. Aber die Baustellen sind so zahlreich, die Probleme sind so groß, dass ich da wirklich große Fragezeichen habe. Aber das müssen wir natürlich abwarten.
Andriy Yermak, der engste Berater von Präsident Zelensky. Darüber sprechen wir gleich noch, wo du das Personalproblem gerade ansprachst. Lass uns einmal kurz bei der militärischen Lage bleiben, weil ja Putins Generalstab das auch so öffentlichkeitswirksam verkündet hatte und weil es ja auch bei den Verhandlungen wieder eine Rolle spielt. Laut Russland ist die Stadt Pokrowsk im Donbass vollständig erobert. Putin macht daraus natürlich einen großen Erfolg. und will sich damit auch ganz offensichtlich in eine bessere Verhandlungsposition hieven. Die Ukraine hat jetzt erklärt, sie halte weiter Teile der Stadt. Das sei alles russische Propaganda. Selbst wenn es so wäre, dass Russland die Stadt eingenommen hatte, wir hatten oft in Streitkräfte und Strategien darauf hingewiesen, dass die strategische Bedeutung von Pokrowsk mittlerweile allenfalls noch begrenzt ist. Aber an dich die Frage, Rebecca, was weißt du über die aktuelle militärische Lage dort?
Ich glaube, da liegt die Wahrheit in der Mitte. Wir haben Aufnahmen, Videoaufnahmen von russischen Soldaten aus dem Zentrum von Pokrowsk, wo sie eben die Befreiung aus russischer Sicht dieser Stadt verkünden mit russischer Fahne. Das ist ja auch so ein kleines Spielchen geworden. Auch die ukrainischen Truppen machen das manchmal, dass sie den Auftrag bekommen, irgendwo die ukrainische Fahne zu hissen. Das bedeutet nicht, dass man diesen Ort wirklich sicher hält. Also wir kennen das auch von ukrainischer Seite, dass dann eine kleine Truppe Soldaten in so ein Trümmerfeld geschickt wird und da ganz schnell ein Video aufnimmt und dann verschwinden die wieder, weil es eben sehr gefährlich ist. Wir wissen, in Pokrowsk, es sind auf jeden Fall noch ukrainische Soldaten in der Stadt und auch in Mirnograd, der Nachbarstadt. Wir wissen nicht, wie viele. Wir wissen, dass die Lage sehr, sehr unklar ist. Also ich stelle mir das von außen zumindest so vor, als habe man in der Stadt so verschiedene Nester. In dem einen Keller sitzen vielleicht Ukrainer, in dem anderen Russen. Und nicht immer wissen die beiden beteiligten Seiten, wer ist wer. Aber dass Russland Pokrowsk einnehmen wird und kontrollieren wird, ist eine Frage der Zeit. Es ist den Beobachtern hier seit geraumer Zeit klar, man rechnet damit, diese Stadt ist praktisch verloren. Jetzt versucht man noch politisch in der Außenkommunikation das, glaube ich, abzuwenden. Aber in der Praxis, eigentlich aus Sicht der Soldaten, geht es darum, im besten Fall noch so viele ukrainische Soldaten wie möglich da rauszubekommen.
Das ist auch genau das, was Franz-Stefan Gadi, der Militärexperte, uns neulich im Interview sagte. Er sagte, Pokrowsk habe eigentlich gar keine strategische Bedeutung mehr. Allenfalls, was die umliegenden Regionen betrifft, hat das eine Bedeutung, weil von dort aus dann auch wieder Drohnen gestartet werden können. Aber er hat auch gesagt, die entscheidende Frage, und das hast du ganz ähnlich formuliert, Rebecca, sei, mit wie vielen Verlusten wird die Ukraine dort am Ende zu rechnen haben? Wie viele Soldatinnen und Soldaten schaffen es dort lebend raus? Jetzt ist ja völlig unübersehbar, wie sehr Moskau, auch Stichwort Pokrowsk, die Erzählung vorantreibt, die russische Armee sei quasi unaufhaltsam. Sie kommt aber, das sagen wir auch immer wieder, in Wahrheit sehr, sehr mühsam und unter wirklich horrenden Verlusten voran in der Ostukraine. Kannst du sagen, wie die Lage so insgesamt ist? Personalprobleme Ukraine hast du angesprochen, aber so einen Gesamtüberblick kannst du denen geben?
Ja, vielleicht noch kurz zu Pokrowsk, weil da sind wir wieder auf diesem enormen Druck, der auf der Ukraine und auf der ukrainischen Gesellschaft gerade lastet. Pokrowsk hat auch eine symbolische Bedeutung. Und sollten sich die Russen nach der Einnahme beispielsweise dafür entscheiden, weiter Richtung Westen vorzustoßen, könnten wir tatsächlich in eine Situation geraten, zumindest fürchten das auch viele ukrainische Soldaten, mit denen wir sprechen, dass wir ein verhältnismäßig schnelles Vorrücken der russischen Truppen beobachten. Das hat vor allem einen psychologischen Effekt, das hat eine symbolische Bedeutung. Und der ist in der aktuell angespannten Situation, glaube ich, nicht zu unterschätzen. Und das ist eben auch ein Mittel der russischen Kriegsführung. Wenn wir jetzt uns die allgemeine Situation anschauen, dann ist der Druck enorm, vor allem im Donbass. Russland rückt vor auf Liman, Kupjansk, versucht so eine Zangenbewegung auf die großen Städte Slawiansk und Kramatorsk. Aus meiner persönlichen Sicht ist nicht mit einer schnellen Einnahme dieses Donbass, um den Russland seit 11 Jahren kämpft, zu rechnen. Aber die Situation dort ist wirklich schwierig. Wir sehen mittlerweile auch beispielsweise vermehrt den Einsatz von Shahed-Drohnen auf taktischer Ebene. Also wir haben ja die Shahed-Drohnen, die Infrastruktur angreifen. Und in diesem Jahr haben wir den massiven Anstieg von Produktion dieser Drohnen beobachtet und hatten hier teilweise Angst, dass 1000 Drohnen oder sogar mehr auf eine Stadt wie Kiew beobachten. Das ist so in der Extremform noch nicht eingetroffen. Aber was ich höre von meinen Kontakten im Donbass beispielsweise ist, dass diese Drohnen teilweise auf Trainingsgeländen eingesetzt werden, gegen schwerere Technik, gegen Stellungen, Artillerie oder Unterkünfte von Soldaten. Wir merken eben, dass in einem Bereich von bestimmt 20, wenn nicht sogar mehr Kilometern hinter der Front auch kein Frieden ist. Es ist zwar dort, wo sich die Soldaten so ein bisschen zurückziehen, um sich auszuruhen, aber man ist dort konfrontiert mit ständigen Bombenangriffen, ständigen Drohnenangriffen, sogar den Einsatz von kleinen FPV-Drohnen. Und das erschwert die Logistik, vor allem im Donbass. Dort hat man ein massives Problem mit den Straßen. Und da sind wir dann auch wieder bei, wo hat die Ukraine ihre Hausaufgaben nicht gemacht? Das muss man auch in der Deutlichkeit mal sagen. Wir reden sehr häufig über den Westen und was hat der Westen alles oder Europa alles nicht gemacht. Aber zu dieser schwierigen Situation, die wir jetzt gerade haben, gehört eben auch, dass die Ukraine Entscheidung trifft, die hier sehr wenig Leute nachvollziehen können. Und da ist sowas Simples wie, wir brauchen Straßen, über die man gut fahren kann, um Verwundete beispielsweise zu transportieren, um die ganze Logistik zu transportieren. In dieser Festungsstätte Slawiansk und Kramatorsk ist sowas Simples wie eine ordentlich geteerte Straße wichtig. Und das war absehbar. Und man fängt erst jetzt, wo es in der Praxis noch zwei Straßen gibt, die halbwegs sicher zu befahren sind. Eine von denen ist mit Netzen überspannt und von der Qualität so-so, die andere noch nicht, also diese Antidrohnennetze. Und dann gibt es noch eine dritte, wo aber sehr viele FPV-Angriffe tatsächlich schon sind. Also drei Straßen, die in diese großen Städte reinführen, über die die Logistik von Tausenden von Soldaten geschafft werden muss, über die Verwundete transportiert werden müssen und die übersät sind mit Schlaglöchern, wo man nicht schnell langfahren kann. Das ist ein Riesenproblem und das zieht sich so durch, weißt du? Also es gibt eine ganze Reihe von so sehr simplen Dingen, die die Ukraine nicht erledigt hat in den vergangenen Jahren und die jetzt alle zusammenkommen, weil die Russen das natürlich wissen.
Und das trägt natürlich alles dazu bei, dass der Druck auf die ukrainische Regierung bis ins Unermessliche wächst. Und was auch dazu beiträgt, Rebecca, ist ja diese Korruptionsaffäre, die das Land erschüttert hat in den letzten Tagen. Versuch uns nochmal zu erklären, was ist da genau passiert? Eine Folge davon war ja zum Beispiel, das hast du am Anfang schon angesprochen, dass Selenskys Chefunterhändler Yermak zum Beispiel ausgetauscht wurde, was die Verhandlungen mit den USA angeht.
Tatsächlich, er ist entlassen worden. Das ist das letzte Kapitel in diesem nach ukrainischer Ansicht wahrscheinlich größten Korruptionsfall der ukrainischen Geschichte, zumindest der größte Korruptionsskandal, von dem man weiß. Und das letzte Kapitel ist eben, Andrei Yermak wurde entlassen, Selenskys rechte Hand, der engste Vertraute, der engste Berater, eine Figur, die extrem zentral ist in dem System unter Selensky, in der Selensky-Regierung. So zentral, dass man sich den Präsidenten ohne Yermak praktisch nicht vorstellen konnte. Was ist passiert? Wir haben unabhängige Antikorruptionsinstitutionen, Behörden, die im Sommer, da haben wir auch drüber gesprochen, enorm unter Druck geraten sind. Wir haben Proteste hier erlebt. Und viele haben sich damals gewundert, wieso geht die Regierung so vor gegen diese Behörden? Die sind total wichtig für die europäische Integration des Landes. Es ist total wichtig, dass die unabhängig bleiben, weil nur sie eben die Möglichkeit haben, gegen hochrangige Beamte zu ermitteln. Vor wenigen Wochen beginnen diese Behörden ihre Ermittlungszwischenergebnisse, Verdachtsmomente zu veröffentlichen und veröffentlichen ein System von Bestechungsgeld rund um Energoatom, also eine Behörde, die die ukrainischen Atomkraftwerke steuert. Daran beteiligt eine ganze Reihe an Leuten aus der Wirtschaft, aber vor allem auch hochrangige Staatsbeamte, die ein System von Bestechungsgeldern rund um Energoatom entwickelt haben sollen. Was im Endeffekt so dieses Prinzip war, Firmen bekommen nur Aufträge, wenn sie uns dafür bestechen. Und sollen sich bereichert haben in Millionenhöhe im Energiesektor und darunter nicht nur hochrangige Staatsbeamte, sondern auch ein enger Freund, ehemaliger Geschäftspartner des ukrainischen Präsidenten. Das war sozusagen Kapitel 1. Und dann begann hier sehr schnell eine Debatte. Es war natürlich ein Riesenschock. Die Menschen sind furchtbar wütend gewesen, furchtbar enttäuscht. Und direkt kam die Frage, aber was weiß denn Andrei Yermak? Es kann ja gar nicht sein, weil der so wichtig ist, so zentral wie so ein Gatekeeper vor dem ukrainischen Präsidenten. Also seine Kritiker haben ihm immer vorgehalten, Andriy Yermak kontrolliert den Zugang zum ukrainischen Präsidenten. Das heißt, viele Kritiker waren sofort der Überzeugung, wenn etwas auf der Ebene, auf dem Niveau, in der Größe passiert, dann muss er mindestens davon gewusst haben. Und jetzt haben wir immer noch keine offiziell formulierten Vorwürfe, außer dass Andriy Yermak die Sicherheitsdienste angeleitet haben soll, Druck auf die unabhängigen Behörden, die Antikorruptionsbehörden ausgeübt zu haben. Von dem Antikorruptionsbüro NABU sitzen einige Ermittler in Untersuchungshaft als Folge des Konflikts im Sommer, des Vorgehens der Regierung gegen diese Behörden. Damit sind die nun an die Öffentlichkeit gegangen und angeblich soll Andriy Yermak auf abgehörten Gesprächen unter dem Codenamen Alibaba vorkommen. Konkreteres wissen wir noch nicht, aber es gab Gespräche zwischen den Leitern der Ermittlungsbehörden und Regierungsvertretern und offenbar ist der Druck so hoch geworden, dass sich Selenskyj dazu entschlossen hat, Yermak fallen zu lassen. Auch, so berichtet die Ukrainska Pravda, weil intern, obwohl er so mächtig war und seine Leute auf so vielen Positionen hatten, auch die haben ihn fallen gelassen. Also auch intern hat er offenbar den Rückhalt nicht mehr gehabt. Und es gibt tatsächlich auch Berichte von den Partnern. Politico hat dazu beispielsweise veröffentlicht, dass auch die Amerikaner mit Yermak überhaupt nicht konnten, überhaupt nicht zufrieden waren. Da heißt es in einem Artikel, die USA würden ihn als uninformiert und aggressiv empfinden. Und Selenskyj versucht, so scheint es mir, nun eben für Stabilität zu sorgen, vor allem in den Verhandlungen. Und er hat ja selber auch gesagt, als er diese Entlassung verkündet hat, beziehungsweise dass Yermak seinen Rücktritt angeboten hat, dass man es sich ja aktuell nicht leisten kann, dass Leute Fragen stellen, dass Gerüchte verbreitet werden, dass es Spekulationen gibt. Also er versucht nun da für Stabilität erst einmal zu sorgen.
Aber es ist trotzdem, höre ich daraus, natürlich ein Problem, auch für die derzeitig laufenden Verhandlungen.
Ich bin mir bei den Verhandlungen tatsächlich nicht so sicher, denn ja, Yermak hat diese Verhandlungen seit Jahren geführt. Er ist auf höchster Ebene an jeglichen Gesprächen beteiligt gewesen. Aber wenn wir uns nun anschauen, wer ist denn in dieser Delegation, dann ist da unter anderem Serhii Kislytsa, langjähriger UN-Botschafter der Ukraine. Er gilt als sehr klug, als sehr professionell. Ich glaube, da hat die Ukraine tatsächlich auch noch gutes Personal. Und da müssen wir wirklich abwarten. Also hier haben jetzt einige die Hoffnung, okay, Selenskyj kann damit wirklich einen Neustart hinlegen. Und das, was jetzt auch so ein bisschen aus den Regierungskreisen hier in anonym natürlich, aber in ukrainische Medien gestreut wird, ist ein bisschen so die Erzählung nahezu einer toxischen Beziehung. Und Selenskyj hat sich jetzt von seinem toxischen Partner getrennt und würde jetzt wieder total aufblühen. Ich glaube, wir müssen da ein bisschen vorsichtig sein und erst einmal abwarten, aber es ist natürlich sehr, sehr interessant zu sehen, welches Personal kann da vielleicht auch noch kommen, was andere Ideen hat, was professionell ist, was einen anderen diplomatischen Stil hat, was kann das tatsächlich bewegen, denn die Situation ist zwar sehr, sehr, sehr schwierig und die Ukraine ist objektiv gesehen in der schwächsten Position von allen Beteiligten, aber ich glaube dennoch, dass diese Erzählung von, das ist alles alternativlos, dass das sehr schwierig ist und dass es keine Antwort eben auf die großen Probleme ist, sondern dass man tatsächlich einfach Stellschrauben hat, an denen man drehen kann und das ist in diesem Fall eben Profis in seine Mannschaft zu holen, auch Leute, die vielleicht auch mal Konter geben, die andere Ideen haben, die kritischer sind, so ein bisschen Ideenreichtum wieder um sich zu scharen und seine Hausaufgaben zu machen, auch diesen Skandal jetzt wirklich transparent aufzuarbeiten. Das ist etwas, was die Menschen hier fordern, um auch wieder Vertrauen zu schaffen.
Rebecca, wir werden das weiter intensiv beobachten und auch die Auswirkungen all dessen begleiten. Vielen Dank jedenfalls bis hierher, dass du dir so ausgiebig Zeit für uns genommen hast.
Ich danke dir für die Einladung.
Sehr gerne. Ich will unsere Hörerinnen und Hörer noch auf zwei Meldungen aufmerksam machen, die nicht wirklich Rebeccas Berichts- und Spezialgebiet betreffen, die ich aber trotzdem interessant und erwähnenswert finde. Zum einen gerät die Trump-Regierung und abermals dessen Kriegsminister Pete Hegseth unter Druck. Seit Wochen greifen die USA ja mutmaßliche Drogenschmugglerboote in der Karibik und im Pazifik an, was zu erheblichen Spannungen mit dem Maduro-Regime in Venezuela führt, das, nur in Klammern übrigens, von Russland unterstützt wird. Nun gibt es Berichte, dass die USA nach der Zerstörung eines venezolanischen Bootes einen zweiten Angriff auf zwei Überlebende, die offenbar dort im Wasser trieben, autorisiert hätten. Das Weiße Haus hat jetzt bestätigt, dass es diesen Angriff gab und hat auch den Zuständigen benannt, Admiral Frank Bradley. Der habe innerhalb seiner Befugnisse und im Einklang mit dem Gesetz gehandelt, hieß es. Kriegsminister Hegseth hatte vehement bestritten, einen zweiten Angriff befohlen zu haben. Doch dass er die Attacke auf die Schmuggler grundsätzlich autorisiert hatte, bestätigte das Weiße Haus jetzt auch. Also noch viel Verwirrung. Um diesen Vorgang, ein mutmaßliches Kriegsverbrechen, aufzuklären, ist sogar die Rede von einer Kongressanhörung. Und dann noch dies: Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI hat neue Daten veröffentlicht zu den weltweiten Rüstungsausgaben. Und die befinden sich, einige würden sagen nicht weiter überraschend, auf einem Rekordhoch, wie SIPRI-Forscher Lorenzo Scarazzato erklärt.
Im Jahr 2024 haben die weltweiten Rüstungsumsätze den höchsten Punkt erreicht, den wir jemals gemessen haben. Sie lagen bei 679 Milliarden US-Dollar. Haupttreiber waren geopolitische Spannungen wie der Gaza-Krieg und der Krieg in der Ukraine. Und generell setzen die Staaten weniger auf Diplomatie, sondern eher auf militärische Stärke.
Wenn man sich die weltweite Rangliste anschaut, dann sind da mit Abstand vorn drei US-Unternehmen und unangefochtener Spitzenreiter die Lockheed Martin Corporation mit einem Umsatz von fast 65 Milliarden US-Dollar. Der zweitplatzierte RTX setzt 20 Milliarden weniger um. Auf Platz 7 findet sich dann mit Rostec ein russisches Unternehmen.
So in 2024 we saw a 23% increase.
2024 ist der Umsatz der Rüstungsfirmen in Russland nochmal um 23% gestiegen. Wegen der mangelnden Transparenz müssen wir uns auf Schätzungen stützen. Klar ist aber, die russische Rüstungsindustrie produziert weiter in großen Mengen, hauptsächlich um den Bedarf im eigenen Land zu decken.
And that's mostly to satisfy domestic demand.
So SIPRI-Forscher Scarazzato. Was die Deutschen angeht, so haben die zwar mächtig zugelegt im Umsatz, die deutschen Unternehmen Rheinmetall, ThyssenKrupp, Hensoldt und Diehl um 36%. Trotzdem aber, und das fand ich interessant, spielt die deutsche Rüstungsindustrie weltweit eher eine Nischenrolle. Das größte deutsche Unternehmen Rheinmetall liegt abgeschlagen auf Platz 20, hat es aber zum ersten Mal überhaupt in diese Rangliste geschafft.
So the four major German arms companies.
Die vier größten deutschen Rüstungskonzerne haben stark von den laufenden Aufrüstungsprogrammen in Europa profitiert. Deutschland selbst gehört zu den Ländern, die ihre Militärausgaben erhöhen und mehr für die eigene Armee und auch mehr für die Ukraine beschaffen. Gleiches gilt für andere europäische Staaten, die bei den Unternehmen einkaufen.
Also European states procuring from German companies.
Soweit also der Überblick zu den weltweiten Rüstungsausgaben. Und das war's für heute mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Kai Küstner
und Rebecca Barth.
Und dann hätten wir noch einen Tipp für die Audiothek in der neuen Folge Amerika, wir müssen reden. Geht es um die Frage, was Donald Trump in Venezuela plant. In der Karibik sind amerikanische Flugzeugträger unterwegs. Es ist die größte Militärpräsenz in der Region seit der Invasion in Panama 1989. Hört gerne mal rein in die Folge.